Wir essen von den Früchten der Bäume im Garten, aber von den Früchten des Baumes mitten im Garten hat Gott gesagt, esset nicht davon, rühret sie auch nicht an, dass ihr nicht sterbet. Da sprach die Schlange zur Frau, ihr werdet keineswegs des Todes sterben, sondern Gott weiß, an dem Tage, da ihr davon esst, werden eure Augen aufgetan und ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Und die Frau sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre und dass er eine Lust für die Augen wäre und verlockend, weil er klug machte. Und sie nahm von der Frucht und aß und gab ihrem Mann Adam, der bei ihr war, auch davon und er aß. Da wurden ihnen beiden die Augen aufgetan. Und ihnen wurde bewusst, dass sie nackt waren und flochten Feigenblätter zusammen und machten sich Kleider. Und Gott sprach, hast du nicht gegessen von dem Baum, von dem ich dir gebot, du solltest nicht davon essen? Da sprach Adam, die Frau, die du mir zur Seite gestellt hast, gab mir von dem Baum und ich aß. Da sprach Gott der Herr zur Frau, warum hast du das getan? Die Frau sprach, die Schlange betrog mich, sodass ich aß. Und Gott wies Adam und Eva aus dem Garten Eden, dass er die Erde bebaute, von der er genommen war, und ließ lagern vor dem Garten Eden die Engel mit dem flammenden, blitzenden Schwert, zu bewachen den Weg zum Baum des Lebens.
Adam, das erste Wesen, das einen Namen besaß. Adam, der erste Mensch, der Beginn unseres Lebens. Hier seht ihr ihn nun, wie ihn Michelangelo in der Sixtinischen Kapelle gemalt hat. Links Adam, kraftvoll, stark, unabhängig, selbstbewusst, stolz. So war er am Anfang, so wurde er geschaffen, aber so endete seine Geschichte nicht. Und schauen wir uns seine Geschichte etwas genauer an. Die Bibel widmet Adam nur 1,5 Kapitel. Ein paar Fakten, ein paar Begegnungen mit Gott, die Zeit mit seiner Frau Eva, der Vertrieb, das Vertreiben aus dem Paradies. Seine Lebensbeschreibung umfasst 40 Verse. Die jüdischen Gelehrten sagen, er lebte 930 Jahre und die Bibel erzählt das in 40 Versen. Man kann es in wenigen Minuten nachlesen. Adam, der als Erwachsener auf diese Welt kam, der keine Träume der Kindheit kannte, der keine Erlebnisse der Pubertät hatte. Adam, der einfach so ins Leben gerufen wurde. Von Gott geschaffen, nicht von einer Frau geboren. Die jüdischen Weisen fragen, warum hat denn Gott am Anfang einen Menschen geschaffen und nicht mehrere? Und nach langer Diskussion geben die jüdischen Weisen auch die Antwort und sagen, um uns die Gleichheit der menschlichen Wesen zu lehren. Denn so kann niemand sagen, er überrage die anderen. Wir alle haben den gleichen Stammvater Adam. Wir alle gehen auf Adam zurück. Kein Mensch gleicht dem anderen und doch gleichen wir alle Adam. Alle Menschen erkennen sich in ihm wieder. Adam ist also sozusagen der Prototyp des Menschen und deshalb beginnt diese Predigtreihe Heldinnen und Helden des Glaubens auch mit ihm, mit Adam. Und mit ihm beginnt auch die Menschheitsgeschichte. Adam ist übrigens kein Eigenname, wie vielleicht einer von euch denkt, sondern Adam ist ein hebräisches Wort und bedeutet Mensch. Und deshalb sollten wir Adam auch archetypisch denken und betrachten. In jedem von uns lebt ein Stückchen Adam. Und wer über Adam spricht, der spricht über jeden Mensch zu jeder Zeit, an jedem Ort. Und spreche ich jetzt von Adam, dann spreche ich von dir und von mir. Und gleichwohl lässt sich Adam nicht alleine betrachten, sondern nur in Zusammenhang mit seiner Frau Eva. Und auch Eva ist übrigens kein Eigenname, sondern Eva bedeutet Mutter alles Lebendigen. Jedes Drama ist immer mit dem Auftauchen einer Frau verbunden und so auch hier. Eva bekommt von Anfang an alle Aufmerksamkeit. Mit einem Schlag betritt sie die Bühne und sie hat die Hauptrolle inne. Adam wird in den Hintergrund gedrängt, von nun an redet Eva, von nun an agiert Eva, von nun an entscheidet Eva für sich und auch für Adam. Und Adam übernimmt die Rolle des passiven Ehemannes. Er lässt Eva alle Entscheidungen treffen, für sich selbst, aber auch für ihn selbst. Und in der Gegenwart dieser Frau wird er ganz klein, kann nur den Mund halten und an der einen oder anderen Stelle mal Ja und Amen sagen. Und dann kommt die Schlange und auch der Handlungsablauf ab da ist bekannt. Gott hatte Adam und Eva davon unterrichtet, ihr dürft euch im Paradies frei bewegen, ihr dürft essen, was ihr wollt, nur von dem Baum in der Mitte des Gartens, davon dürft ihr nicht naschen. Und Gott warnte sie mit aller Deutlichkeit. Er sagte, wenn ihr davon esst, werdet ihr des Todes sterben. Verrückt eigentlich, denn den Tod kannte damals noch gar niemand. Aber anscheinend hat es Gott so eindrücklich gesagt, dass Adam und Eva, obwohl sie nicht wussten, was dieser Tod bedeuten sollte, sich daran hielten. Bis die Schlange auftritt. Und die Schlange konnte damals sogar noch sprechen. Und Eva war das Ziel ihres Angriffes. Auch das diskutieren die jüdischen Weisen sehr lange. Warum gerade Eva? Ich weiß es nicht. Auch die jüdischen Weisen haben keine Antwort. Vielleicht, weil sie die Frau für verletzlicher, für leichtgläubiger, gefügiger hielten. Ich weiß es nicht. Aber die Strategie der Schlange führt zum Erfolg. Sie flüstert Eva die Versuchung ein und Eva überzeugt noch ihren Mann Adam. Und die Moral von der Geschichte? Jeder, egal wie gut es ihm geht, ist verführbar. Die Frau durch den Verführer und der Mann durch die Frau. Eva biss in die Frucht und Adam, der passive Ehemann, tat es ihr gleich. Und auch die Fortsetzung ist bekannt. Das Paar wurde aus dem Paradies vertrieben. Das klingt erstmal hart, aber nun mit dem Vertrieb aus dem Paradies, mit dem Vertreiben aus dem Paradies, entdeckt der Mensch endlich das Ziel seines Lebens. Das Ziel seiner Existenz, nämlich die Welt, die bisher nur erschaffen war, zu bebauen, zu bewahren, zu kultivieren. Nun, als sie aus dem Paradies geworfen wurden, denken Adam und Eva an ihre Zukunft. Heim und Herd werden gebaut auf den Trümmern ihres Lebens und die beiden geben ihrem Leben einen Sinn. Der Beginn der Menschheitsgeschichte. Das war in knappen 4 Minuten die Lebensgeschichte von Adam. 40 Verse, 930 Jahre Leben. Adam, der erste Mensch, der unendlich viel mit uns zu tun hat. 3 Fragen an euch. Wo findest du dich in ihm wieder? Wo erkennst du dich in Adam? Und was kannst du von ihm lernen, von diesem Archetypen Mensch? Wir haben jetzt eine kurze Musik, in der ihr dieser Frage nachgehen könnt. drei Dinge lerne ich von Adam und das ist das Privileg des Predigers. Die drei Dinge müsst ihr jetzt von mir ertragen und hören. Mein erster Punkt ist, wir Menschen haben die Wahl zwischen Gut und Böse. Jeder Mensch hat einen freien Willen. Von Anbeginn hat er einen freien Willen und kann selbstverantwortlich handeln. Sich für oder gegen etwas entscheiden. Gott hat Adam und Eva die Entscheidung überlassen. Da steht ein Baum und ihr könnt von den Früchten dieses Baumes essen oder ihr könnt es nicht tun. Lebst du nach diesen Regeln, dann wird dein Leben gelingen. Und es ist gut, finde ich, solche Regeln und Normen zu haben, dass man nicht in jeder Situation wieder neu sich entscheiden muss, wie agiere ich, wie muss ich handeln, sondern dass man eine Richtschnur hat und weiß, das ist eine weise Erfahrung. Wenn ich so handle, handle ich gut. Eine Art Kompass, der uns die Richtung weist im Umgang mit uns selbst und den anderen. Natürlich weiß ich auch, dass jede Regel eine Ausnahme beinhalten kann. Und natürlich weiß ich auch, dass es Gott nicht darum geht, dass wir Regeln halten, sondern dass Gott möchte, dass wir liebenswertere, liebende Menschen werden. Und ich weiß natürlich auch, dass striktes Befolgen von Regeln nicht immer der Liebe dient. Und deshalb hat Jesus ja auch keinen Regelkatalog überliefert, sondern er hat es auf eine Formel sozusagen zusammengedampft, nämlich liebe Gott von ganzem Herzen, liebe Gott von ganzer Seele, von ganzem Gemüt und deinen Nächsten wie dich selbst. Manchmal ist das ganz schön schwer umzusetzen. Aber ich glaube, viel öfters sind wir einfach zu bequem, dies umzusetzen. Und deshalb meine erste Aufforderung an euch. Versucht wirklich mal eine Woche diesen Anspruch Jesu umzusetzen. Liebe Gott, liebe deinen Nächsten und liebe dich selbst. Entscheidet euch bewusst am Morgen und sagt, heute am Montag will ich das versuchen. In den Worten, die ich spreche, in den Taten, die ich tue oder unterlasse, in der Begegnung mit dem anderen. Und entscheidet euch am Dienstag es auch zu tun. Steht auf und sagt, heute will ich es versuchen und am Mittwoch auch und am Donnerstag auch und so weiter. Es wird schwer, ganz sicher, und wir werden auch immer wieder scheitern und es nicht schaffen. Aber der Versuch ist es wert, denn ihr werdet wunderbare Erfahrungen machen. Mein zweiter Punkt, wir Menschen tragen Verantwortung für unser Handeln. Mit der Freiheit, die wir haben, korrespondiert unsere Verantwortung. Du, ich, wir sind für unser Handeln verantwortlich. Und wenn ich das so sage, würdet ihr wahrscheinlich alle zustimmen und sagen, richtig. Aber wenn es dann praktisch wird, handeln wir leider ganz anders, so wie es auch Adam ganz anders tut. Wer war schuld, dass vom Baum der Erkenntnis gegessen wurde? Adam hat nicht gesagt, ich, sondern Adam hat gesagt, die Frau ist schuld, denn die hat mich ja verführt. Und nicht nur die Frau ist schuld, sondern im Grunde bist sogar du Gott schuld, weil du hast mir ja die Frau zur Seite gestellt. Da war er ganz schnell mit der Schuld woanders. Und auch Eva weiß sehr genau, wer schuld ist, nämlich nicht sie. Auch sie sagt, ja, lieber Gott, wenn es hier Schlangen gibt, kann ich doch nichts dafür. Wer hat denn die Schlange geschaffen? Du. Und wenn die Schlange hier rumirrt und uns verführt, kann ich nichts dafür. Also eigentlich, lieber Gott, bist ja du dran schuld. Hättest du nicht die Schlange geschaffen? Erkennen wir uns da wieder? Wir sind nicht schuld, sondern die anderen. Aber eigentlich kommt es darauf an, selber zu seinen Fehlern zu stehen und zu sagen, ja, ich bin schuldig geworden. Ja, ich habe etwas falsch gemacht. Entschuldigung. Wir sollten nicht die Schuld abschieben auf den anderen Mann, die andere Frau, auf Gott, die Schlange oder die Umstände. Natürlich gibt es Situationen, an denen wir nicht schuld sind. Es gibt Gesellschaftsstrukturen, die uns schuldig werden lassen, bewusst oder unbewusst. Und genau das macht uns die Paradiesgeschichte ja auch deutlich. Dort kommt ja die Schuld, die Verführung auch von außen durch die Schlange. Aber dennoch, ich glaube, wir schieben viel zu oft die Schuld auf andere, statt selber dazustehen und zu sagen, es war mein Fehler. Ich habe Mist gebaut. Wir sind für uns und unsere Fehltritte oftmals verantwortlich. Die Sünde ist auch eine freie Tat. Es ist auch eine Entscheidung, etwas zu tun oder etwas nicht zu tun. Und da wäre dann das Eingeständnis, ich bin schuld, der erste Schritt. Das öffnet den Horizont, das öffnet den Bereich zum Gespräch. Man muss sich nicht mehr verstecken, Ausreden suchen, sondern kann einen Schritt auf den anderen, auf Gott und auf sich selbst zugehen. Deshalb meine zweite Aufforderung. Überlege dir eine Person in deinem Umfeld, an der du schuldig geworden bist. Und entschuldige dich bei ihr. Geh auf sie zu und sag, es tut dir leid. Das ist der erste Schritt zur Versöhnung. Wenn sie gelingt, dann gelingt sie nur mit diesem ersten Schritt. Und mach es wirklich konkret. Wir haben nachher eine Zeit der Stille, da könnt ihr euch überlegen, zu wem wollt ihr hingehen und Entschuldigung sagen? Wen wollt ihr anrufen? Wem wollt ihr eine SMS oder eine E-Mail schreiben und euch entschuldigen? Und wenn ihr das tut, dann öffnet ihr die Tür zur Versöhnung. Dann ist Versöhnung möglich. Ich verspreche sie nicht, dass sie stattfindet, aber die Möglichkeit besteht. Wenn ihr das tut, was Gott, Jesus von uns fordert, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und mein dritter Punkt, wir Menschen sehnen uns nach dem Paradies. Adam sehnte sich zurück ins Paradies. Und ich glaube, auch wir Menschen haben Sehnsucht nach einem Stück verlorenen Paradies. Jeder von uns sucht Erfüllung. Und jeder von uns spürt tief drinnen eine Sehnsucht, dass es mehr geben muss, als Herr und Heim zu errichten, Kinder großziehen, arbeiten, leben und leben lassen. Und die Frage an dich, wo ist dein Paradies? Wo ist für dich das Paradies? Wo musst du ankommen, dass dein Suchen ein Ende hat? Ich glaube, das Paradies ist kein Ort auf dieser Welt, auch wenn uns das die Reisebüros immer wieder deutlich machen wollen. Der Paradies muss ein Zustand sein. Das Paradies muss ein Zustand sein, wo du sagst, hier bin ich angekommen, hier habe ich meinen Frieden gefunden. Hier bin ich glücklich und zufrieden, sogar unabhängig von äußeren Umständen. Und ich glaube, diesen paradiesischen Zustand kann dir nur Gott schenken. Und hier schließt sich der Kreis. Schauen wir nochmal das Gemälde an, was Michelangelo so wunderbar gemalt hat. Rechts ist Gott und rechts, ihr seht es, jede Faser des Körpers ist angespannt. Er streckt sich so weit es geht zum Menschen und möchte ihn berühren. Und auch die Engel, die Gott umgeben, drücken förmlich die Wolke noch näher zu Adam, noch näher zu uns Menschen. Und dennoch kann Gott den Menschen nicht ganz berühren. Gott kommt Adam so nah wie möglich und dennoch bleibt ein kleiner Spalt zwischen Adam und Gott. Und ihr seht, diesen Spalt kann Gott nicht mehr überwinden. Und ich glaube, er möchte ihn überwinden, aber er ist auch Gentleman und sagt, es ist jetzt deine Entscheidung. Du, Adam, in deiner lässigen Pose, du müsstest nur noch deinen Finger heben und du würdest mich berühren. Und Adam, ich lasse dir die Entscheidung. Du kannst das Paradies suchen. Du kannst mehr Geld verdienen, mehr Macht haben, mehr Ruhm erlangen, mehr Freunde gewinnen. Du kannst dieses Spiel höher, schneller, weiter mitspielen. Du kannst versuchen, dein Paradies selbst zu bauen und selbst zu gestalten. Aber ob das zum Paradies führt, bezweifle ich. Und ich glaube, das bezweifelt auch Gott. Der Kirchenvater Augustin sagte einmal, unruhig ist unser Herz, bis es Ruhe findet in dir, Gott. Ich glaube, das ist ein zutiefst wahrer Satz. Unruhig ist unser Herz, bis es Ruhe findet in dir, Gott. Lässt du Gott in dein Herz, erfüllt er dein Herz und deine Seele, dann bist du angekommen. Dann bist du im Frieden angekommen bei Gott im Paradies. Und Gott möchte dir und mir das Paradies schenken. Gott kommt dir ganz nahe, aber er ist ein Gentleman. Er überlässt dir deinen freien Willen und deine Entscheidung. Die Verantwortung liegt bei dir. Hebst du den Finger und lässt dich auf Gott ein? Gott ist nie weiter als ein Gedanke oder ein Gebet entfernt. Aber den Finger heben musst du. Und da sind wir bei meiner dritten Aufforderung. Vielleicht liegt es heute an dir, zum ersten Mal den Finger zu heben und sagen, ja Gott, ich möchte dich in mein Leben lassen. Vielleicht liegt es auch dran, heute es mal wieder zu tun. zu sagen, irgendwie habe ich mich entfernt, aber du bist nur ein Gebet weit entfernt, guter Gott. Schenk mir paradiesischen Zustand, trete in mein Leben. Nachher haben wir die Stille, dann nutzt die Chance. Sprich das Gebet und lass Gott in dein Leben. Für die Mehrheit unter uns, denke ich, aber ist etwas anderes dran. Wir Andreas-Gemeindler haben ein riesengroßes Herz für die sogenannten Kirchendistanzierten. Und wir haben ja ganz viele Angebote speziell für sie. Überlege dir, welcher Mensch in deinem Umfeld ist dir so wichtig, dass du sagst, dieser Mensch sollte Gott kennenlernen. Und mach es dann auch hier ganz konkret. Überlege dir wirklich, welcher Mensch aus deiner Familie, aus deinem Freundeskreis, aus deinem Umfeld, wer sollte Gott begegnen? Und dann bete für ihn und lade ihn ein, begleite ihn auf seinem Weg hin zu Gott. Gib ihm Möglichkeiten, dass Gott ihm wirklich so nah entgegenkommen kann, dass er nur noch den Finger zu heben braucht. Und auch hier mein Wunsch, mach es konkret. Überlegt euch einen Namen und schreibt den nachher in euer iPhone oder auf einen Zettel, dass ihr nicht am Dienstag das wieder vergessen habt und euer Leben weiterlebt, sondern dass ihr wirklich sagt, ich würde mich wahnsinnig freuen, diesen Menschen hier in dieser Gemeinde bei Gott zu sehen. Die letzte Woche vor den Sommerpausen ist zumindest bei mir immer sehr hektisch und ich vermute bei den meisten von euch. Und deshalb möchten wir euch jetzt noch etwas schenken, und zwar eine Ruhephase. Und nicht nur so eine kurze obligatorische Stille von 25 Sekunden und dann hetzen wir weiter, sondern wirklich eine tiefe Ruhe, 1, 2, 3 Minuten, wo ihr durchatmen könnt und wo ihr euch diese freie Aufforderung nochmal durch den Kopf gehen lassen könnt. Und ich möchte euch nicht überfordern, sondern mir ist es lieber, wenn jeder von euch eine Aufforderung umsetzt, statt dass die Hälfte mit rein nach Hause geht. Überlegt euch, was ist für euch dran? Und überlegt es bitte nicht nur theoretisch, wie ich theoretisch aus Liebe handeln kann, wie ich theoretisch mich bei jemandem entschuldigen kann oder wie ich theoretisch jemanden mal einladen könnte, sondern überlegt euch ganz konkret, bei wem wollt ihr euch entschuldigen, wen wollt ihr einladen oder nehmt ihr die Herausforderung an und versucht eine Woche zu leben, dass ihr Gott liebt, den Nächsten und euch selbst. Lasst es wirklich praktisch werden, entscheidet euch in der Stille für eine diese Aufforderungen und setzt diese dann in der nächsten Woche um. Amen.